Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadtkirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 9, Staffel mit Gästen, Episode 5. Martin Benz, was macht man, wenn der Glaube und die Kirche nicht mehr passen?
In dieser 9. Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben im Thema Gemeindebau. Heute reden wir mit dem Martin Benz. Er ist freischaffender Theologe, Autor und Host vom Podcast Movecast. Martin, schön bist du da. Kannst du dich kurz vorstellen?
Hallo zusammen. Ja, du hast ja schon ein paar Sachen gesagt. Ich stamme aus Deutschland, wohne aktuell in Lörrach, bin verheiratet mit Nina, habe aus erster Ehe 3 erwachsene Kinder und 3 Enkelkinder und aus der Ehe mit Nina 2 Mädchen im Alter von 8 und 10 Jahren.
Wow.
Ich habe mit Lukas zusammen mal Theologie studiert.
Ja, das ist schon lange her.
Parallel. Und danach habe ich die Vineyard Basel gegründet, also eine Freikirche im Verband der Vineyard-Gemeinden, die ich 25 Jahre dann auch geleitet habe. Bin dann nach 25 Jahren für 5 Jahre nach Bayern, um dort als Pastor in der Gemeinde zu sein. Und jetzt aus familiären Gründen, eben Geburt von Enkeln, Kinder sind alle hier, haben wir uns entschlossen, wieder zurückzukommen nach Lörrach. Und bin jetzt nicht zurück in die Gemeindearbeit, sondern habe mich durch die vielen Anfragen, was mein Buch anbetrifft und meinen Podcast, jetzt selbstständig gemacht, mache meine Podcasts weiter und bin jedes zweite Wochenende unterwegs, irgendwo im Kontext von Gemeinden, um dort Seminare zu halten oder zu beraten und dergleichen.
Hm. Jetzt, die Podcast heißt Movecast. Um was geht's da?
Ich würde sagen, grundsätzlich geht's um das Thema Glaubensentwicklung. Ich glaube oder bin der Überzeugung, dass Glaube kein Standpunkt ist, sondern eine Reise. Und auf dieser Reise möchte ich Menschen begleiten, die merken, etwas verändert sich, mein Glaube ist nicht mehr derselbe, ja, oder ich finde mich nicht mehr zurecht in dem Glauben meiner Kindheit. Ja, was glaube ich denn jetzt? Und bei dieser Frage, was glaube ich denn jetzt? Wie könnte Glaube noch aussehen? Da behandle ich die viele verschiedene Themen, vom Bibelverständnis über Ethik, Moral zu Gemeindethemen, politischen oder aktuellen gesellschaftlichen Themen. Hauptsache, mein Glaube findet irgendwie neue Inhalte, die mich in die Zukunft tragen können.
Ja. Was ist denn der Grund, wieso sich Glaube verändert? Also was würdest du sagen, ist dort, oder anders gefragt, was ist das Problem da dabei, wo Leute merken, da brauchen sie Unterstützung oder da hilft ihnen jetzt dein Podcast dabei?
Vor allem durch meine Tätigkeit als Pastor im Gespräch mit vielen Menschen habe ich wahrgenommen, dass sich das Leben und das Denken der Menschen verändert. Ist ja auch normal, das kennen wir alle. Also ich sehe körperlich nicht mehr aus wie als 5-Jähriger. Ich denke heute nicht mehr so, wie ich es als Kind oder als Jugendlicher getan habe. Ich denke heute anders wie ein 20-Jähriger. Mhm. Also mein Denken entwickelt sich weiter, weil ich an Erfahrungen gewinne, weil auf mich neue Dinge einstürmen, weil sich die Welt um mich herum verändert. Also mein Denken verändert sich und dann verändert sich aber auch mein Leben. Ich mache geistliche Erfahrungen oder geistliche Erfahrungen bleiben aus. Ich mache menschliche Erfahrungen, schmerzliche Erfahrungen, schöne Erfahrungen. All das lässt das Leben in Bewegung sein, in einem Fluss sein. Das Leben verändert sich. Und wenn sich das Leben verändert, müssen sich auch irgendwie meine Überzeugungen verändern, damit sie weiterhin zu meinem Leben passen. Also ich kann dann nicht, wenn ich es ganz simpel mache, als 30-Jähriger immer noch glauben, dass die Kinder vom Klapperstorch kommen. Das hat mir als 5-Jähriger vielleicht gut getan, das so zu glauben und noch nicht jetzt mit Sexualität konfrontiert zu sein. Aber irgendwann kann ich nicht mehr die gleichen Überzeugungen haben wie irgendwann anders im Leben. Und deswegen verändert sich das Leben und der Glaube, ist meine Überzeugung, ist auch dazu gedacht, dass er sich mit dem Leben mitentwickelt. Das nennen wir auch Glaubenswachstum oder eine Reifung. Und diese Reife entwickelt sich im Denken, aber auch in meinem Glauben. Und ich glaube, in ganz vielen Orten ist die Entwicklung von Glaube nicht so willkommen. Ich brauche als das Bild, dass Glaube für manche Christen wie ein ganz, etwas ganz Heiliges ist, etwas ganz Kostbares. Und wenn man den gefunden hat, wird er wie in den Tresor gepackt. Und dort wird er eingeschlossen. Da darf keiner ran. Der darf mir nicht gestohlen werden. Der darf mir nicht abhanden kommen. Da darf der Teufel nicht ran und sonst niemand ran. Der muss jetzt hier im Tresor bleiben, weil er so heilig und kostbar ist. Der muss mich ja in den Himmel bringen. Irgendwann muss ich den wieder rausholen. Dann kann ich ihn vorweisen. Schau Gott, hier ist mein Glaube. Das erinnert mich an das Gleichnis von dem, der dann seine Pfunde, sein Glauben vergraben hat und nichts daraus gemacht hat. Und ich sage, mach was aus deinem Glauben. Der darf sich entwickeln, der darf nicht in Tresor, der muss ins Leben, in den Alltag, in die Relevanz hinein. Und das ist manchmal ganz heikel, weil man Angst hat, ihn vielleicht zu verlieren oder ihn zu beschädigen. Und dann packt man ihn lieber in Tresor.
Ja. Jetzt das, was du mit Glaubensentwicklung bezeichnest, ist ja positiv formuliert. Viele Leute erleben das aber gar nicht so positiv, sondern die reden dann eher von Dekonstruktion, wo ja dann eher ein negativer Ausdruck ist.
Ja, und ich glaube, das ist so, dass Glaube in Schwierigkeiten, in Krisen gerät und sich dadurch weiterentwickeln kann. Wenn alles gut läuft, mein Leben, mein Glauben, dann gibt's überhaupt keinen Grund, was zu verändern. Glaubensentwicklung findet vor allem dann statt, wenn es Brüche gibt, Zerbrüche gibt oder wenn ich irgendwo in die Sackgasse geraten bin. Und ich finde das für Freikirchen wie für Landeskirchen gleich bedeutsam, weil Dekonstruktion hat oftmals zwei Auslöser. Das eine sind theologische Gründe. Und da gibt's vielleicht in den Freikirchen viel Gründe dafür, weil man merkt, da habe ich was ganz Enges erlebt, was ganz Eingrenzendes. Ist vielleicht in der Landeskirche gar nicht so der Fall, weil man da immer große Denkneutral oder Denkoffenheit hatte, Glaubensoffenheit. Das ist also der eine Grund, typisch für Freikirchen, Glaube wird als einengend, als problematisch erlebt, denkerisch, theologisch. Mhm. Der andere Grund ist Brüche im Leben. Ich erlebe eine schlimme Krankheit, wo ich merke, ja, ich habe immer geglaubt, Gott heilt mich und jetzt macht das nicht. Oder meine Ehe ist zerbrochen und ich dachte, Gott bewahrt uns. Mein Kind outet sich als homosexuell und ich dachte, das in unserer Welt kommt das gar nicht vor. Und solche Dinge merkt man, aha, jetzt muss ich da irgendwie klarkommen damit. Das sind also biografische Ursachen für Glaubensentwicklungen. Und da erlebt man zunächst einmal, Glaube funktioniert nicht mehr. Der trägt mich nicht mehr, der gibt mir keine Antworten mehr. Der hat jetzt hier keine Relevanz auf die Probleme, auf die ich gerade stoße. Und dann wird Glaube dekonstruiert. Aber der positive Schritt ist, und da möchte ich Menschen auch hineinführen, das ist mir ganz wichtig, weil viele bleiben dann in der Dekonstruktion stecken, in dem, was du als negativ bezeichnet hast, Lukas. Mein Wunsch ist, dass Leute wieder zurückfinden in die Neugestaltung eines Glaubens und eben nicht in dem stecken bleiben, wogegen ich alles bin, was alles nicht mehr funktioniert, sondern zurückfinden in etwas ganz Positives, wo der Glaube wieder an Tragfähigkeit, an Relevanz und an Leidenschaft gewinnt.
Und du sagst, das Thema Dekonstruktion nicht nur ein freikirchliches Thema ist, sondern auch eine Art mehr als reformierter Pfarrer, landeskirchlicher Pfarrer, etwas müsste angehen.
Ja, weil jeder Glaube ist ja zunächst mal ein Konstrukt, das behaupte ich ganz fest. Also jeder Glaube ist erstmal ein Konstrukt, ein System. Und da gibt es ein freikirchliches System, ein katholisches Glaubenssystem, ein landeskirchliches, ein reformiertes, ein orthodoxes. Es ist zunächst mal ein System, in dem ich aufwachse und das verbunden ist mit Überzeugungen, mit Erwartungen, mit Hoffnungen. Die unterscheiden sich je nach System. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich merke, diese Art von Überzeugungen, diese Hoffnungen, die sich mit meinem Glauben verbindet, die sind geplatzt. Ja. Die haben sich nicht erfüllt. Und das finden Menschen, egal in welchem System sie sind. Es braucht andere Auslöser, dass Hoffnungen platzen, andere Ereignisse vielleicht, andere Konfrontationen mit anderen Glaubenssystemen. Aber irgendwann merkt man, ups, ein Teil dessen, was ich glaube, das kann ich so nicht mehr glauben. Mhm. Und in Freikirchen ist, wie gesagt, oftmals ein enges Format, wo man auch einen angstmachenden Glauben erfährt, einen sehr gesetzlichen Glauben oder so. Und bei der Landeskirche sind vielleicht Dinge, dass man merkt, ups, auf diese Ereignisse des Lebens war, ich habe mich mein Glaube nicht vorbereitet. Ja. Da finde ich jetzt gar keine Antworten. Da war der Glaube viel zu wenig tragfähig, vielleicht viel zu oberflächlich, vielleicht viel zu äußerlich. Und jetzt merke ich, boah, mit diesem Schicksalsschlag, entweder der Glaube hat mir jetzt Antworten zu liefern, halt, oder der bringt's gar nicht, der hilft mir gar nicht. Also es sind ganz unterschiedliche Erlebnisse, die Menschen machen, wo sie dann erfahren, dieser Glaube trägt mich nicht mehr oder gibt mir keine Antworten mehr.
Und gerade in landeskirchlichem Zusammenhang erlebt man ja auch, dass dann Leute aus Freikirchen kommen, die starke Glauben haben, und dann irgendetwas ist das, genau das passiert, was du jetzt geschildert hast, und dann kommen sie in die Landeskirche, weil sich dort eine größere Offenheit erlebt. Mhm. Also ich hast du auch mit solchen Leuten zu tun? Und was soll ich ihnen denn sagen?
Ach, ich würde, also wie soll ich sagen, Glaubensentwicklung ist für mich im Bild eine Art Umzug. Aha. Und bei jedem Umzug fragt man sich, was nehme ich mit, weil es kostbar und wertvoll ist, weil es mich trägt und Halt gibt, weil es vernünftig ist und so weiter, weil ich es als gesund und hilfreich erlebe, aber auch, was muss ich entsorgen? Was hat mich krank gemacht? Was war toxisch? Was war angstmachend? Und mit was muss ich mich ganz neu auseinandersetzen? Das war tabuisiert, das muss ich neu anschaffen. Wie bei jedem Umzug. Mitnehmen, entsorgen, neu anschaffen. Und wenn die jetzt zu dir kommen, würde ich sagen, warum kommst du denn zu mir? Was entsorgst du durch diesen Schritt? Was willst du loslassen, hinter dir lassen, indem du zu uns kommst? Was kannst du hinter dir lassen, indem du ganz bewusst in ein neues Gebäude, auch nicht nur Glaubensgebäude, sondern auch Kirchengebäude umziehst? Ich würde sie aber auch fragen, was nimmst du denn mit? Was ist dir kostbar? Was möchtest du unbedingt beibehalten? Hm. Und dann ist die Frage, findest du das bei uns, was dir so kostbar ist? Oder gibt es das bei uns gar nicht in der Art und Weise? Dann musst du überlegen, ja, dann musst du ja entsorgen, aber das will ich vielleicht gar nicht. Also sind wir dann der richtige Ort? Also diese Frage, und wo möchtest du dich mit neuen Themen auseinandersetzen, die bei euch vielleicht tabuisiert waren, und wo du bei uns jetzt Antworten findest, die werden bei uns thematisiert. Das ist nicht länger tabuisiert. Also anhand dieses Dreierschritts, entsorgen, neu anschaffen und mitnehmen, die Leute fragen, was erwartest du dir hier an dem Ort, wo du jetzt bist? Wow.
Das ist ein mega schönes Bild. Ich kenne verschiedene Leute, die so in der Jugendarbeit oder einfach in der Teenie-Zeit so mega on fire gewesen sind für den Glauben und das so leidenschaftlich gelebt haben und jetzt eben so in dieser Phase von der Dekonstruktion sind. Und darum frage ich mich jetzt auch als Jugendarbeiterin, wie kann man Jugendarbeit gestalten, dass es gar nicht nötig ist, nachher eine Dekonstruktionsphase zu durchlaufen? Oder kann man das überhaupt gar nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Da kommen mir zwei Gedanken dazu. Das eine ist, jeder Glaube ist zunächst einmal ein übernommener Glaube. Ich übernehme ihn von meinen Eltern. Ich übernehme ihn vom Religionslehrer oder von der Jugendmitarbeiterin. Es ist zunächst übernommener Glaube. Und jeder übernommener Glaube macht einen Reifungsprozess durch, wo ich überlege, wird das zu meinem Glauben? Und manchmal wird alles zu meinem Glauben, aber manchmal muss man auch da dekonstruieren und sagen, eigentlich glaube ich das nicht, wie es mir die Jugendleiterin erzählt hat oder wie es mir meine Eltern vorgelebt haben. Ich finde das heuchlerisch oder ich finde das altmodisch oder was auch immer die Begriffe dann sind. Also ich glaube, es kann man gar nicht vermeiden, dass in der Findung des eigenen Glaubens man durch einen Reflexionsprozess geht, wo wieder diese Dreierschritt mitnehmen, entsorgen, neu anschaffen eine Rolle spielt. Das ist das eine. Das zweite ist aber, ich würde mir als Jugendleiter, die Jugendleiterin überlegen, je gesünder der Glaube ist, den ich vermittle, desto weniger muss man entsorgen. Je weniger toxisch er ist, je weniger krank machen, desto weniger muss entsorgt werden. Jetzt ist die Frage, ja, aber messe ich das denn? Was ist denn gesunder Glaube? Da hat jeder einen Eindruck, meiner ist der allergesündeste. Was ich da lehre, ist allergesündeste. Ist natürlich herausfordernd, weil sonst würden wir es, wir haben ja, niemand hätte absichtlich vor, einen toxischen Glauben zu vermitteln. Mhm. Aber ich finde, es braucht einfach unglaublich viel Ehrlichkeit für die Frage. Ich glaube, dass viele sich nicht ehrlich die Frage stellen, ist das wirklich so gesund, was ich da lehre? Was macht es denn aus dem Charakter der Menschen? Wenn Menschen am Ende verurteilender, richtender, hartherziger, enger oder ängstlicher werden, da stimmt doch was nicht. Da ist doch was krank. Wenn Menschen offener werden, liebevoller werden, großzügiger werden, toleranter werden, begeisterter werden, da würde ich sagen, da stimmt was. Also es gibt schon Kriterien, wo man messen kann, was vermittle ich, wie entwickeln sich unsere Jugendlichen, die ich da vor mir habe. Aber ihnen ganz Dekonstruktion zu ersparen, ich glaube, da kann man noch so progressiv seine Kinder erziehen, da müssen sie wieder meine Progressivität dekonstruieren und werden vielleicht wieder ein bisschen enger, als ich es war oder so. Das ist auch manchmal die Abgrenzung, aus der man heraus sich definiert und Glaube definiert, ist auch ein Element, das dazugehört. Und irgendwann steht man sich für die Abgrenzung und wird wieder genauso wie die Eltern 10 Jahre später. Also eben, das zeigt ja, unser Glaube entwickelt sich. Der gehört nicht in den Tresor, der gehört ins Leben.
Also das würde bedeuten, quasi in einer Jugendarbeit, aber jetzt auch in einer Gemeindearbeit, kann man auch ein bisschen wie eine Art schauen, wie sich Menschen entwickeln. Also entwickeln sie sich auch, und ich mich selber auch, in Richtung Freundlichkeit, Offenheit, Angst, Freiheit oder so etwas. Und dann will ich das auch als Kriterium brauchen für eine gesunde Entwicklung vom Glauben.
Ja, und da sind wir natürlich beim großen Thema, was ist Zentrum des Evangeliums? Um was geht's eigentlich im Reich Gottes? Und dadurch auch, wozu ist Kirche da?
Hui,
jetzt. Ich glaube, da kommen wir, glaube ich, auch noch in unserem Gespräch dazu. Aber letztlich, wenn ich Kriterien brauche, was ist gesunder Glaube? Welche Art von Glauben, welche Inhalte und welche, also Glaubensinhalt und Glaubenspraxis, nehmen wir die zwei Seiten, Glaubensinhalt, Glaubenspraxis. Welchen Glaubensinhalt und welche Glaubenspraxis möchte ich vermitteln? Dann muss das ja irgendwo gemessen werden. Und du hast jetzt ja schon erwähnt, Lukas, ein paar Stichworte. Nehmen wir einfach mal die Frucht des Geistes, nämlich die Liebe, die sich ausdrückt in Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Bescheidenheit und so weiter. Ich würde sagen, wenn solche Dinge im Leben von Menschen heranwachsen, dann ist das eine gute Entwicklung, eine gesunde. Wenn Menschen aber arrogant werden, über andere herziehen, sich für was Besseres halten, alle anderen sind ungläubig, alle anderen sind irgendwie Kinder des Teufels und alle müssen so werden wie wir. Und also wenn solche Tendenzen auch drin, denke ich, ups, das klingt jetzt für mich nicht nach der Frucht des Geistes. Dabei entwickelt sich was anderes, ein gewisser Stolz, eine gewisse Überheblichkeit, eine Abgrenzung. Das hat Jesus gegeißelt, noch und nöcher bei den Pharisäern, diese Haltung.
Aber so im grossen Bild von Kirche, jetzt nicht nur Schweiz, Deutschland oder so, sondern in den USA, da hat man schon den Eindruck, dass Kirche stark in eine Richtung von spalterisch und von entweder oder schwarz und weiß geht.
Ja, denke ich auch. Ich empfinde, dass Grundwerte der Botschaft Jesu verloren gehen und dafür andere oftmals scheinbar christliche Werte, die in Wirklichkeit nur Werte der Gesellschaft, die einfach 50 Jahre hinterherhängen oder die mal irgendwie zur Gründung unseres Landes gehört haben, dass die hochgestellt werden. Also ein Beispiel, in den USA wollen wir jetzt überall wieder die 10 Gebote aufhängen in Klassenzimmern, sagt, das ist ganz wichtig, 10 Gebote. Wo ich denke, die 10 Gebote sind nicht schlecht, aber richtig Jesus mehrwesig wäre es, die Seligpreisungen aufzuhängen. Das ist genuin Jesus. Das sind seine Worte. Friedfertig, sanftmütig, reinen Herzens, Gerechtigkeit suchen. Ja, das suche ich vergeblich bei vielen Christen. Da ist nicht Sanftmut, da ist Waffengewalt und we first, America first. Das ist ja das Gegenteil von den Seligpreisungen. Aber 10 Gebote, die kann man aufhängen. Da kommen so also die Alten, nicht lügen, nicht töten und so weiter. Mhm. Also, wo ich denke, sind auch wichtige Werte, gar keine Frage. Aber wenn wir wirklich Jesuswesig sein wollen, dann hängen wir die Seligpreisungen auf. Das ist nur so ein Beispiel, wo ich denke, da gibt's eine Verschiebung von Werten, für mich zum Teil ein bisschen zurück in fast in alttestamentliche Zustände, wo man die Landverheißung und genau, da müssen wir erobern und so weiter und da Gewalttätigkeit gehört zu unserem Programm, wo ich denke, hä, wo lebt denn ihr? Also ich lebe in einem neuen Bund, bei allem Respekt vom Alten Testament, aber es ist ein neuer Bund, weil der alte Bund eben nicht der richtige war. Genau, also solche Dinge nehme ich auch wahr. Und das zieht auch in unseren Breitengraden, hält das Einzug. Guck dir die ganzen Wahlen an, da werden rechte Parteien gewählt in Europa, die auf ihrer Fahne alle konservative Werte stehen haben, die mehr dem Alten Testament entsprechen als der Botschaft Jesu, finde ich. Mhm. Und ich meine das nicht antijüdisch, ganz und gar nicht.
Du hast jetzt ja schon verschiedene Faktoren benennt, wie eine Kirche das vielleicht auch dem kann begegnen, dem sich ändernden Glauben. Würdest du sagen, gibt es sonst noch Sachen, wie eine kirchliche Gemeinschaft kann gestaltet sein, sodass ein Glaube darin Platz hat, wo sich verändert?
Also meine Überzeugung ist, aus meiner eigenen Biografie und aus dem Erleben von Kirche, der eigenen Kirche, wo ich geleitet habe, auch vielen Kirchen, die ich jetzt besuche, ich finde, Kirche müsste der barmherzigste Ort der Welt sein. Das dürfte niemand besser können als wir. Das ist das eine. Ein zutiefst barmherziger Ort. Wenn Menschen zerbrochen sind, wenn Menschen schuldig sind, wenn Menschen verzweifelt sind, dann muss es, dann muss der Kirche der erste Ort sein, wo mir einfällt, um hinzugehen. Und nicht der letzte Ort, weil ich denke, da werde ich nochmal erst recht niedergemacht. Da werden mir meine Sünden erst recht nochmal die Leviten gelesen oder so. Es muss der barmherzigste Ort sein. Willkommen alle Zerbrochenen, alle Gescheiterten. Hier ist euer Ort. Und das andere ist, Kirche müsste der ehrlichste Ort der Welt sein. Ein Ort, wo ich keine Masken tragen muss. Wo es offensichtlich ist, dass wir alle Sünder sind. Wir müssen nichts mehr verstecken. Ich muss kein Image pflegen, ich muss keine Masken tragen. Ich darf ehrlich sein mit meinen Anfragen, mit meinen Zweifeln. Passt ja auch die Jahreslosung wunderbar dieses Jahr. Prüft alles, das Gute behaltet. Und dieses Prüfen heißt nicht nur, prüft alles, was da draußen ist und haltet es fern von euch, sondern es heißt auch, prüft deinen eigenen Glauben. Ist er gesund? Ist er toxisch geworden? Trägt er dich noch? Also du darfst ehrlich werden, hinterfragen erwünscht. sagt nämlich die Jahreslosung. Und wir haben so einen Eindruck von ja, nichts hinterfragen, Zweifel ist vom Teufel und hinterfragt wird nur das, was da draußen ist. Also der ehrlichste Ort, der barmherzigste Ort, wenn wir das schaffen, diese Kultur, dann müssen Leute nicht dauernd dekonstruieren. Dann sind sie mit ihren ganzen Brüchen und mit ihrer ganzen Entwicklung, ihrer Leidenschaft und ihrer Zerbrochenheit herzlich willkommen bei uns.
Das tönt aber auch, dass du den Themen behandelst, die ich auch wahrnehme, so in der grossen Kultur, dass speziell junge Menschen sich nach, das ist ein Schlagwort, ich gebe es zu, so Authentizität, dass das sehr wichtig ist. Nicht mehr schöne Fassade, sondern das Wirkliche, das Alltägliche. Das ist schon auch, da triffst du auch einen Nerv mit deinen Gedanken.
Ja, und es ist natürlich eine Gegenbewegung zu den sozialen Medien. Wir sind jetzt seit Jahren gewohnt, dass man auf Facebook und Instagram seine schönsten Seiten zeigt, die schönsten Bilder bearbeitet, der Filter drüber gelegt. Ich berichte meine Erfolge auf Instagram. Hey, so viel Follower. Oder schaut, so viel waren bei meinem Seminar. Oder schaut, das ist mein Abschlusszeugnis. Und also wir posten ja alle Bilder von unseren Erfolgen, von dem gelingenden Leben. Und Leute merken, das ist ja auch unglaublicher Druck, ein Leistungsdruck auf einer anderen Art und Weise. Früher war der Leistungsdruck der Numerus Clausus, damit ich ins Studium komme, damit ich aufs Gymnasium komme. Was weiß ich, jetzt haben wir einen neuen Leistungsdruck, nachdem wir alles hinter uns haben. Wir haben jetzt irgendwie, sind wir angekommen im Beruf und was weiß ich. Jetzt kommt ein ganz neuer Leistungsdruck, nämlich den alltäglichen, esse ich richtig? Habe ich das Superfood auf dem Tisch oder habe ich den Burger auf dem Tisch? Sehen meine Kinder in 5 Sportvereinen und lernen 3 Instrumente? Also das wird jetzt alles präsentiert. Und du denkst, da kann ich gar nicht mehr mithalten. So ein Leben gibt's ja gar nicht. Das ist ja alles gefaked. Und wir stellen zum anderen fest, dass ja es vergeht ja kaum ein Monat, wo nicht ein neuer geistlicher Hero entlarvt wird, dass er sexuellen Missbrauch betrieben hat, dass er eine Affäre hatte, dass er Geld hinterzogen hat. Also ist ja alles fake, was uns da begegnet. Da ist ja gar nichts dahinter. Das sind alles nur Fassaden. Und dahin, wie Jesus sagt, getünchte Gräber und hinten alles voller Totengebeine. Also das erleben wir. So schön kann es ja gar nicht sein. Und jetzt sehnt man sich wieder nach einem Ort, wo man authentisch sein darf. Also wer fängt denn mal an auszusteigen? Wer legt mal wieder die Hose runter? Wir sehnen uns alle nach den Orten, wo ich aussteigen kann. Aus diesem immer schönen, immer schneller, immer größer, immer besser. Diese Selbstoptimierung, die auch in der Heiligungsbewegung wieder Einzug hält in unsere Kirchen. Das ist eine versteckte Selbstoptimierungswahn in der Heiligungsbewegung und so weiter. Also da auszusteigen und ehrlich zu werden, da trifft man auf alle Fälle einen Nerv.
Jetzt, du machst ja eigentlich durch deinen Podcast, bedienst du auch so eine Art digitale Community, wo sich auch vielleicht gar nicht mehr so fest in einer Kirche trifft, also wo nicht mehr gross in einer Kirche dabei ist, aber wo sich über die digitale Community auch als Teil von einer Gemeinschaft sieht. Ist das für dich eine neue Art von Kirche, die digitale Gemeinschaft, die du da schaffst mit deinem Podcast?
Es ist auf alle Fälle eine neue Art von Kirche, aber es ist nicht eine ausreichende Art von Kirche. Also ich kann absolut verstehen, wenn Leute zum Teil traumatische Erfahrungen in ihren Kirchen gemacht haben. So lange von Höllenfeuer die Rede war, bis sie einfach nicht mehr können oder irgendwie so unter Druck waren in ihrem ehrenamtlichen Engagement, keine Luft zum Atmen mehr hatten oder sonst irgendwas merken, ich kann da nicht mehr hingehen. Sorry, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause von Kirche mit all ihren Anforderungen. Und da habe ich Verständnis dafür und gleichzeitig will man auch jetzt mal Alternativen hören. Also Leute hören Movecast, weil sie sagen, das tut mir so gut. Das heilt so vieles in mir, weil es so toxische Glaubenssätze entlarvt und andere Überzeugungen dagegen setzt. Ich wusste gar nicht, dass man so auch denken darf. Ich dachte, da gibt's keine Alternative. Ich dachte, es ist zutiefst biblisch, was anderes gibt's nicht. Und das merke ich, aha, man kann die Bibel auch anders lesen. Aha, da gibt's auch andere Traditionen, christliche, auch in der Kirchengeschichte. Ja, die denken ja ganz anders als ich. Das ist befreiend. Man merkt, ich bin in guter Gesellschaft. Ich bin nicht der Einzige, der so schräg drauf ist. Nein, das sind ganz viele andere, hat was ungeheuer Befreiendes an sich. Aber ich entziehe mich natürlich auch ganz wichtigen christlichen Elementen, nämlich der Gemeinschaft, des Miteinanders, der Verbundenheit, der Verantwortlichkeit. Das sind Dinge, die braucht das Leben, um zu wachsen. Also man kann nicht wirklich wachsen im Gewächs, also wie soll ich sagen, indem ich einfach allein so ein Solo-Christ bin. Ich habe Verständnis, wenn man das jetzt braucht, aber ich möchte Menschen dahin führen, dass sie wieder eine Freude an der Gemeinschaft, am Miteinander haben, weil die Gemeinschaft von Werten geprägt ist, die eben nicht länger toxisch sind, nicht länger von Leistungsdruck oder so irgendwie geprägt sind. Aber ich bin noch ziemlich ratlos, wie diese Kirche der Zukunft aussieht. Also ich kann viel über die Inhalte dieser Kirche sagen, was sind die Werte dieser Kirche, aber ihre Gestalt, ihre Form, das ist mir noch ein Rätsel. Und ich finde, neue Inhalte brauchen neue Formen. Neuer Wein muss in neue Schläuche. Man kann neuen Wein nicht einfach in alte Formen gießen, weil die Form am Schluss immer wieder die alten Inhalte hervorbringt. Wenn ich jetzt eine Kirche gründen würde, nach 30 Jahren einer bestimmten Form, die ich geprägt habe, ich würde immer wieder da reinrutschen. Ich habe noch gar keine Idee, wie man es anders machen könnte. Ich würde die klassischen Modelle nehmen, ich würde wieder Hauskreise machen, einen Gottesdienst, ich weiß gar nicht, wie man sonst, was man sonst machen sollte. Da bin ich selbst auf der Suche, gibt es noch alternative Formen von Gemeinschaft, die anders sind wie die letzten 1800 Jahre, die einheitlich geprägt waren?
Kannst du zu dem noch etwas sagen? Also du hast jetzt gesagt, eben Inhalt, ich nehme auch vor allem theologische Inhalt, wo dir klar sind, das müsste drin vorkommen oder so, müsste das ausgestaltet sein. Gibt es auch in dem Sinn Gemeinschaftsbedürfnisse, die du wahrnimmst, die sich verändert haben? Also vielleicht nicht direkt, das kannst du sagen, so müsste die Form aussehen, aber einfach, das ist vielleicht ein anderes Bedürfnis, wo nicht mehr gleich ist wie früher oder wo nicht so ist wie vor so einem Dekonstruktionsprozess.
Also die Welt ist schneller geworden, die Entscheidungen, die ich treffen muss, sind so mannigfaltig, die Informationsflut, die ich irgendwie verarbeiten muss, und selbst wenn ich sage, ich will gar nichts hören, es trifft einfach auf mich ein. Das heißt, wir sind absorbierter vom Leben, als das früher der Fall war. Spielraum, Freiraum wird zur Mangelware. Und ich brauche mehr Zeit zur Erholung, obwohl ich insgesamt die Arbeitszeit immer mehr abnimmt. Wir arbeiten immer weniger, brauchen trotzdem immer mehr Zeit zur Regeneration, weil zur Arbeit so viel anderes gekommen ist, das Energie kostet. Ich nenne das den Verlust der Normalität. Also wir haben lange Jahrzehnte, Jahrhunderte in einer gewissen fixen Normalität gelebt. So ist das Leben. Das ist normal. Mutter, Vater und zwei Kinder. So funktioniert eine Gesellschaft. Und wir leben in einer Zeit, wo alles neu verhandelt wird. Es wird alles neu verhandelt. Wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir wohnen, welche Geschlechter es gibt, wie wir erziehen. Es wird alles neu verhandelt. Und insofern ist nichts mehr normal, nichts mehr ist gesetzt. Und das braucht wahnsinnig viel Energie zu klären. Ja, ist es so oder ist es so? Und dieser Aufwand der Klärungsprozesse, die durch den Verlust der Normalität jetzt entstehen, die rauben so viel Energie, dass Leute sagen, boah, sag mal, wird alles zu viel. Und insofern haben Leute so wenig Kapazität noch für Gemeinschaft. Ich sage immer, es gibt so einen Dreierschritt. Wir erleben eine Alltagsmüdigkeit, was ich gerade geschildert habe. Es macht uns alltagsmüde. Der Alltagsmüdigkeit führt im nächsten Schritt zur Gemeindemüdigkeit. Das ist nämlich der einzige Ort, wo ich noch sparen kann. Ich kann an meiner Arbeitsstelle keine sparen. Da sagt der Chef, sorry, also da hinten warten 5 andere, die gern angestellt werden würden. Ich kann meiner Familie nicht sparen. Sonst meine Frau sagt mir dann, hey, wenn es so weitergeht, dann trennen wir uns. Also der einzige Ort, wo es nicht unmittelbare Folgen hat, ist, wenn ich in der Gemeinde spare. Ich komme jetzt nur noch einmal im Monat statt jede Woche. Oder ich arbeite ehrenamtlich jetzt halt nur noch in einem Team mit und nicht mehr bei 3 Teams. Also nach der Alltagsmüdigkeit kommt die Gemeindemüdigkeit. Und wenn ich lange genug alltagsmüde und gemeindemüde bin, dann bin ich am Schluss glaubensmüde. Dann wird mir der Glaube zu viel. Insofern müssen wir uns überlegen, wie leben wir, damit wir wegkommen von dieser Müdigkeit. Mein Rezept ist immer, wir dürfen unser Feld nicht bis an den Rand abernten. Es gibt so ein Bild im Alten Testament. Und ich würde sagen, ja, also das Feld des Lebens, also meine Kapazitäten, meine Zeit und so weiter, nicht bis an den Rand abernten, nicht das Letzte rausholen und noch was stehen lassen für die Zeit, wo das Leben plötzlich besondere Aufmerksamkeit braucht, weil das Kind krank ist, weil die Ehe in Schieflage ist oder sonst irgendetwas.
Also ich würde sagen, dass sich gar nicht nur die Gemeinschaftsform müsste verändern, sondern auch einfach grundsätzlich, wie wir leben und dann die Kapazität für Gemeinschaft
auch. Die Kapazität, wir können die tollsten Formen entwickeln. Wenn Leute keine Kapazität haben, werden sie nicht hingehen. Was noch dazu kommt, ist, natürlich muss Gemeinschaft attraktiv sein in dem Sinne, und da komme ich nochmal zurück zu meinem Verständnis vom Reich Gottes, grundsätzlich von Kirche. Ich glaube, am Ende geht es im Reich Gottes seit der Schöpfungserzählung bis zur Offenbarung um ein großes Thema, das mit vielen theologischen Worten benannt wurde, aber ich würde sagen, auf Deutsch gesagt, im Reich Gottes geht es darum, Gott will das Leben zum Blühen bringen. Wir nennen das auch Segen, wäre ein Wort dafür, oder Shalom ist ein Wort dafür. Am Ende geht es darum, es ist die gute Botschaft vom Reich Gottes, nämlich, dass Gottes Herrschaft anbricht und er das Leben zum Blühen bringen will. Und wenn ich eine Gemeinschaft erlebe, die das Leben zum Blühen bringt, eine Kirche, die das Leben zum Blühen bringt, das ist dann auch, da wollen Leute hingehen. Also das ist ungeheuer attraktiv. Ein blühendes Leben. Flourishing life, sagt man im Amerikanischen. Und ich würde sagen, wenn ich Kirche bauen würde, würde ich sagen, mein oberstes Ziel wäre, wie müssen wir Kirche gestalten, damit sie das Leben zum Blühen bringt, das Leben unserer Kinder zum Blühen bringt, unsere Ehen zum Blühen bringt, unsere Nachbarschaft zum Blühen bringt, die Thema Gerechtigkeit zum Blühen bringt, unsere Schöpfung zum Blühen bringt. All diese Themen, wie kann Kirche dazu einen Beitrag leisten? Und das kann jetzt jede Gemeinde für sich ausdeutschen. Dort, wo wir sind, in dem Quartier, in dem wir leben, mit dem Publikum, das wir haben. Was heißt es hier, das Leben zum Blühen zu bringen? Und welche besonderen Fähigkeiten hat Gott unserer Kirche geschenkt? Wo können also wir unser Umfeld in der Stadt, in der wir sind, das Leben zum Blühen bringen? Eine ganz spannende Aufgabe. Uns klingt nicht so fromm wie, wir wollen evangelisieren, wir wollen Menschen zu Jesus führen. Ist auch toll, aber das ist umfassender. Plötzlich werden alle Menschen, die auch das Leben zum Blühen bringen, meine Verbündeten und nicht einfach nur Missionsopfer. Ich war vor ein paar Jahren im Ahrtal in Deutschland, als diese große Überschwemmung war, wo dörferweise zerstört wurden. Und da war ich als Notfallseelsorger, habe Familien besucht, die ganz schwierige, schreckliche Schicksalsschläge erlebt haben da in dieser Überschwemmung. Und im Ortskern, der eigentlich nicht mehr existent war, da stand jede Woche eine neue muslimische Moschee ab, also irgendeine Kirche, würden wir sagen, eine Moschee, die haben dort für die Bevölkerung gekocht. Ich habe den Menschen geistlich geholfen, sie haben ihnen ganz konkret geholfen mit Suppe und Essen. Und ich dachte, wir alle hier bringen gerade das Leben zum Blühen. Wir sind erstmal alle Verbündete voneinander. Ich muss mich gar nicht abgrenzen und irgendjemand verteufeln. Also ich glaube, wo immer Leben zum Blühen gebracht wird, sind das erstmal meine Verbündeten und machen die einen Gottesdienst. Also Gottesdienst ist nicht einfach singen und beten. Das sagt Jakobus. Die Witwen und Armen versorgen ihrer Not. Das ist der wahre Gottesdienst. Ja, da machen Leute Gottesdienst schon. Die haben wir gar nicht gedacht, dass die einen Gottesdienst machen.
Also wenn wir einen Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen machen, dann würdest du, wenn ich die letzten beiden Gedanken zusammenfasse, dann müsste man aufpassen, dass man nicht zu viel anbietet. Und dass man, also weil eben das Leben schon so kompliziert und überwältigend worden ist. Und auf der anderen Seite, dass man ein Gewicht drauf legt, wie kann im Leben der Leute das Leben zum Blühen gebracht werden.
Ja. Und immer mit dem Aspekt, und wie kannst du selbst mithelfen, das Leben zum Blühen zu bringen? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also es reicht nicht nur gesegnet werden. Mhm. Es reicht nicht nur, oh, mein Leben blüht auf, hey, Schlaraffenland. Sondern auch ich habe den Auftrag, anderes Leben zum Blühen zu bringen. Aber versteht ihr, wenn der große Auftrag ist Evangelisation, dann kann das nur ein eingeschränkter Teil Leute, nämlich die gut reden können und die besonders mutig sind. Und der Rest fällt raus. Wenn aber die Alten besuchen im Dorf oder in der Gemeinde, das bringt das Leben der Menschen zum Blühen. Dann können da ganz viele mitspielen. Wenn in der Suppenküche mithelfen, plötzlich das Leben zum Blühen bringt, dann können da viel mehr Leute mitmachen, sich engagieren, mit dem, was sie sowieso können. So sagt man ja schon nicht, was du da machst. Was eigentlich ist ja Evangelisation oder Mission. Ja, da wird alles mal erst abgewertet, was sonst schon da ist. Und ein paar wenige werden dann zu Mitspielern. Und wenn all das andere, wo Menschen geholfen wird, wo Nächstenliebe gepflegt wird, wo Einsame getröstet werden, wo Trauerarbeit stattfindet, wo Nachbarschaftshilfe stattfindet, wo jemand sich ökologisch Fridays for Future für die Schöpfung einsetzt, all die beteiligen sich gerade am blühenden Leben am Reich Gottes. Und plötzlich wertet das Menschen auf und ihre Bedeutung in der Gemeinde auf. Und dann wächst auch das Zugehörigkeitsgefühl, die Identifikation mit dieser Gemeinde.
Und mit deinen Büchern, mit dem Podcast, willst du quasi dort Beitrag leisten, wenn du selber nicht mehr Pfarrer bist?
Ja, also zum einen bin ich so wie Pfarrer im Reisedienst, der mich alle zwei Wochen in einer anderen Gemeinde herreise. Und ich habe natürlich, du hast vorhin angesprochen mit digitaler Kirche, ich habe 10-mal so viele Zuhörer in der Woche, als ich vorher als Pastor hatte. Da hast du einfach deine 100 Leute vor dir sitzen. Das ist ja toll und ganz wertvoll. Jetzt hören mich jede Woche 3000. Also das ist eine Reichweitevergrößerung, wo ich natürlich jetzt erstmal auch genieße und denke, diese Botschaft ist mir so wichtig. Deswegen habe ich den Weg gewählt. In der Kirche sage ich es wieder diesen 50 oder 100 und das ist, jeder ist wertvoll, dem ich das sagen kann. Aber ich freue mich, dass ich es jetzt jede Woche 3000 Leuten erzählen kann und im Monat sind es dann 12.000, die das hören. Also das ist nochmal für mich ein ungeheures Geschenk, dass ich diese Reichweite der Botschaft, die mir so wichtig ist, jetzt dadurch so vergrößert hat. Und trotzdem überlege ich mir auch, wie kann analoge Gemeinschaft stattfinden. Ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Jahr dreimal zu uns eingeladen ins Wohnzimmer zu Movecast at Home, zu Fingerfood, den Abend miteinander verbringen, sich Geschichten erzählen wie ums Lagerfeuer, was erlebe ich gerade mit dem blühenden Leben. Ich brauche das auch und wir gehen auch regelmäßig in den Gottesdienst, wenn ich nicht gerade unterwegs bin. Ich möchte das analoge pflegen, aber vor allem mit der Perspektive, wie könnte sich das weiterentwickeln? Denn das klassische Modell, merke ich, das braucht dann sehr, sehr attraktive Inhalte damit. Also das merken wir ja. Also wir haben ja auch Gemeinden, die machen eine Bühnenshow, wie wenn ich ins Musical gehe oder ins Theater. Da wird ein Sound, ein Licht, ein Video geboten. Du musst dich ja andauernd selber neu erfinden und steigern, damit Leute noch kommen. Das kann es nicht sein. Es kann es nicht sein, dass wir es noch attraktiver machen müssen, damit am Schluss Leute kommen. Also es muss am Ende wieder die Glaubenserfahrung muss das Attraktivste sein. Die Gotteserfahrung muss Attraktivste sein. Und nicht das Beiwerk, wo dann, was bleibt denn übrig, wenn wir die Show nicht mehr haben und den Sound nicht mehr haben? Gibt's da noch was, wo mich wirklich anzieht? Und ich sage, das blühende Leben ist außerordentlich anziehend.
Und gleichzeitig ist es ein bisschen, wenn du jetzt so redest, in der Kirche, wie mit durch Glaubensveränderungen. Man sieht, es hat sich schon etwas verändert, es wird sich etwas verändern, aber wie es denn genau aussehen kann, das ist noch nicht so wirklich sichtbar.
Und ich wünsche mir da eine ganz große Offenheit, dass Kirche sagt, wir dürfen experimentieren, prüft alles und das Gute behaltet, probiert Sachen aus. Aber immer, muss ja immer einen Orientierungspunkt haben, ja, in Bezug auf was probiere ich was aus? Und diesen Bezugspunkt müssen wir wieder haben. Geht es um Quantität? Hauptsache viele Leute? Haben wir Erweckungsfantasien? Und dazu müssen wir alles jetzt ausprobieren, dass die Erweckung kommt? Oder was ist der Bezugspunkt? Und ich würde sagen, das Leben zum Blühen bringen.
Ja.
Und das darf auch ganz bescheiden sein. Da ist das nette, freundliche Wort zur Kassiererin genauso wichtig wie das Waisenhaus in Afrika bauen. Der eine Mensch, der nicht mehr in der Einsamkeit sitzt, genauso wie die Erweckung in dem ganzen Dorf. Also da wird nichts mehr abgewertet, wo immer Leben zum Blühen gebracht wird, geschieht das Wertvolles. Und das muss der Orientierungspunkt sein für alles, was wir ausprobieren.
Dann kommen wir jetzt schon zu der letzten Frage, zu der Frage, die wir allen unseren Gästen jeweils stellen. Und zwar würden wir gerne von dir wissen, Martin, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Dass sie schrumpft.
Ui.
Spannend.
Ich glaube, es tut uns richtig gut, dass wir aufhören, Landeskirche, Staatskirche zu sein, dass wir in der Mehrheit sind. Die Mehrheit macht unglaublich anfällig für Macht und für Äußerlichkeiten. Die Innerlichkeit, auf was es ankommt, geschieht fast nur in der Minderheit. Ich glaube, wir brauchen eine neue Bescheidenheit. Ich erlebe so ein kollektives Gekränktsein der Christen der Welt gegenüber. Also denk mir jetzt an ESC in Basel. Erlebe ich so eine Gekränktheit der Christen. Was fällt denen ein, so satanisches Zeug zu machen, so Gender-Zeug? Also furchtbar, wie unsere Werte kaputt gemacht werden. Oder bei der Olympiade, dass die da das Abendmahl verunglimpfen. Da denke ich, Leute, wann kapiert ihr, dass wir kein christliches Abendland mehr sind? Dass wir säkularisiert sind, dass wir kein christliches Europa mehr sind. Wann kapiert es denn diese bedauernde Gekränktheit, weil unsere Werte nicht mehr hochgehalten werden, denke ich, ja, wo lebt ihr denn? Wir sind postchristlich. Das gibt uns völlig neue Aufgaben. Nicht dauernd zu sagen, hey, was fällt euch ein, ihr Bösen da draußen? Nein, wir müssen definieren, was macht uns denn aus? Was ist denn das wirklich zutiefst Jesusmäßige? Was ist das, was das Reich Gottes mit sich bringt? Also ich glaube, diese Fragen stellen wir uns nur, wenn wir nicht länger in der Mehrheit sind und nicht länger die dominierend sind. Also ich finde, es tut uns gut, dass wir wieder bescheidener werden müssen, dass wir uns aufs eigentlich konzentrieren müssen, dass uns die Dinge nicht einfach in den Schoß fallen, dass wir wieder Qualität liefern müssen, also inhaltliche Qualität und nicht einfach drauf reiten können, dass wir die Steuern, der Staat die Steuern für uns kassiert und es einfach läuft. Ich glaube, das macht mir Hoffnung. Das kann die Gestalt und die Inhalte der Kirche wirklich verändern. Auch so Dominanzfantasien. Ich finde es furchtbar, diese Dominanzfantasien, die wir so haben, also gerade in den USA. Make America great again. Und dann ist der neue Messias-Figur. Und dann wird am Schluss, wird Christentum wieder von oben verordnet. Es wird verordnet. Ja, was brauche ich da noch? Erweckung. Erweckung ist doch die Geschichte der Herzen. Dann macht Gott was in den Herzen. Wir verordnen es wieder. Über den Staat, und über die Mehrheitsverhältnisse. Und, indem wir wieder definieren, das ist gut und das ist böse. Und dann lassen alle die Finger davon. Aber nur, weil es verordnet wird und nicht, weil in den Herzen wirklich eine neue Sehnsucht aufbricht. vielleicht nach einem blühenden Leben, nach Qualität des Lebens, einem anderen Leben und so. Insofern, ja, das macht mir Hoffnung. Will ich jetzt paradox alle sagen, ich habe Hoffnung, dass Erweckung kommt. Ich sage gerade das Gegenteil.
Spannend. Okay. Dankeschön, Martin Benz. Dankeschön, dass ihr Zeit genommen habt für uns.
Ja, danke vielmals.
Gerne, danke für die Einladung.
Wir sind zurück im Studio. Lukas, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch mit dem Martin Benz?
Mir hat sehr beeindruckt, so ein bisschen das Stichwort explizit oder implizit, wo kommst du so von der Ehrlichkeit, dass sich wahrscheinlich Leute, wo ich merke, dass der Glaube nicht mehr passt, dass die Kirche nicht mehr passt, dass die sich einfach mehr Ehrlichkeit erhoffen. Und wenn ich als Landeskirchenpfarrer mit Leuten zu tun habe, die vielleicht von Freikirchen kommen, dann ist es wahrscheinlich das, was sie wollen, dass wir einfach ehrlich sind, dass man zu den Brüchen im Leben stehen, dass man sagt, wir haben Gott nicht im Griff, wir haben auch die Bibel nicht im Griff und wir haben auch unser eigenes Leben nicht im Griff und wir sind auch nicht so gut, wie wir gerne wären. Einfach all diese Sachen. Ehrlichkeit, dass das wahrscheinlich denen Leuten hilft und das ist das, was sie wahrscheinlich suchen, wenn sie kommen, allenfalls von anderen Kirchen oder mit anderen Erlebnissen. Und wahrscheinlich ist es schon auch so, dass Ehrlichkeit überhaupt auch in einem rein landeskirchlichen Kontext sinnvoll ist. Dass wir ehrlich umgehen mit uns selber, auch ich als Pfarrer, dass ich da nicht probiere, irgendwie heile Welt spielen oder mehr als super gebildet, dann weiss der Geier was aufspielen, sondern einfach, wir sind alles normale Menschen und wir sind ehrlich miteinander. Das ist, das habe ich sehr eindrücklich gefunden.
Mhm. Ja, mega.
Und du, Anna?
Ich habe einerseits die Frage mitgenommen, die er gestellt hat, wo man kann Menschen stellen, die gerade am Zügeln sind mit ihrem Glauben. Mhm. Also einerseits, was willst du zurücklassen und andererseits, was willst du mitnehmen? Ich glaube, das kann sehr viel Raum öffnen, um ja, da so ein bisschen heilsame Gespräche führen oder auf einem guten Weg Leute begleiten. Also diese Frage nehme ich sehr gerne mit. Und dann das andere ist, ich finde, er hat sehr ein schönes und hoffnungsvolles Bild von Chile eigentlich, weil einerseits sagt er, wir haben ja eigentlich viel mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter, als man vielleicht könnte meinen, von unseren Mitgliederzahlen her. Einfach alle Leute, die sich irgendwie daran beteiligen, an dem Projekt, um das Leben zum Blühen zu bringen, gehören dazu. Hm. Und das heisst, wir sind viel mehr, als wir meinen, so. Und gleichzeitig so das effektive Schrumpfen von Kirche hilft zum Fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist und das, wo wir können beitragen zu dem ganzen Projekt. Und darum, das finde ich sehr, also ja, es macht sehr viel Mut, das Bild.
Ja. Gut. Dann ist das jetzt also gewesen von der Staffel 9, Episode 5 von Aufhört Stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.